Los geht's mit Teil 2. Wir beweisen, dass Platz 18 Voraussetzungen vorher. M impliziert F. Kreis F Stern von M und F Stern von LP-Gruppen sind für die gleiche Primzahl G, dann sind M und L gleich. Und falls Infektion in die andere Richtung geht, dann auch. Und wie angekündigt, unterscheiden wir im Wesentlichen die Fälle F Stern von M ist eine P-Gruppe oder es ist eben keine. Erster Fall. Für irgendeine Primzahl P. Das heißt, in F Stern von M sind mehrere Primzahlen präsent im nilpotenten Teil oder aber es gibt Komponenten. Ja, dann sind wir nicht im ersten Teil, das heißt, wir interessieren uns nur für die zweite Aussage. Dann gelte also, oder dann, ja, dann gelte L, denn das ist das, was uns jetzt interessiert. Und wir halten nochmal fest, was wir von vorher schon wissen. Alle Komponenten von M und das Zentrum von R von M landen jetzt in L wegen Infektion und umgekehrt landen die Komponenten von L und das Zentrum von R von L in M. Stern von M keine P-Gruppe ist, können wir Aussage A aus dem vorhergehenden Lemma benutzen und sehen jetzt, dass FP von L in M liegt. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz viel Zeug nach M eingezogen. Das komplette Zentrum, insbesondere sehen wir alle Primzahlen, die in F von L vorkommen, irgendwie in M, alle Komponenten und von der vierten Gruppe haben wir sogar auch schon ein erkleckliches bisschen in M gefunden. Und die Frage ist, was ist mit dem Rest? Betrachten wir jetzt also die Situation, dass wir eine Primzahl Q finden, die nicht in P liegt und so, dass OQ von L nicht 1 ist. Das heißt, das ist das Einzige, was jetzt noch in F von L rumlaufen kann, was wir nicht in M sehen. Gucken wir, was dann los wäre. Na, wir wollen sehen, dass das nicht geht. Deswegen fange ich damit angenommen. Ja, ich habe gerade schon gesagt, alle Primzahlen tauchen irgendwie in M auf, denn zu diesem Q gehört jetzt ja OQ von L und das Zentrum von OQ von L finden wir in M. Das ist nicht 1, denn in nilpotenten Gruppen ist, wenn sie nicht trivial sind, das Zentrum nicht trivial. Das heißt, hier haben wir jetzt so eine nicht-triviale Q-Gruppe, die wir in M sehen. Aber Q kommt aus Pi' und der Pi'-Anteil von der vierten Gruppe von L schneidet M trivial. Das war Teil B des vorherigen Lemmas. Deswegen geht das gar nicht. Da sehen wir, wie stark das ist, dass dieses komplette Zentrum da drin liegt. Insbesondere sehen wir jetzt, dass wir alle Primzahlen erwischen und dann kann es keine geben, die in P' gibt. Aha. Das heißt also, F von L ist in Wirklichkeit eine Pi-Gruppe. Das ganze Zeug liegt in M, alle Komponenten auch. Das heißt, auf einmal ist jetzt ganz F Stern von L in M. Was wir hier sehen ist, woher die Bender-Methode kam. Ursprünglich war mal die Idee, man hat zwei maximale Untergruppen und die enthalten gegenseitig hier F-Sterne. Und dann versucht man zu zeigen, dass die gleich sind. Das war einer der Ursprünge der Bender-Methode. dieser Spezialfall taucht jetzt hier einmal auf. Stern von Endlichen M. Was machen wir denn jetzt damit? Na, wir versuchen jetzt N gleich L zu zeigen, indem wir Komponenten betrachten. Denn wenn E von M und E von L gleich sind, dann haben wir da jetzt eine charakteristische Untergruppe von M, E von M, die übereinstimmt mit einer charakteristischen Untergruppe von L. Aber deren Normalisatoren sind ja genau M und L, dann müssen die auch gleich sein. Das ist jetzt der Trick. Wir zeigen, E von M gleich E von L. Da werde ich wahrscheinlich nicht alle Details erklären und hinschreiben. Ich muss mal ein bisschen gucken, was da das Wesentliche ist. Wir fangen mit einer Komponente von M an. Und dann sehen wir, dass die in M liegt, aber auch in L. Das ist ja hier gerade der Witz, dass die Komponenten in beiden Untergruppen liegen. Das heißt, ja, ich kann da mal was draufschlagen. Also, wenn da nichts ist, ist es nicht interessant. Aber tun wir mal kurz so, als ob hier mehrere Komponenten rumlaufen und hier laufen auch mehrere Komponenten rum. Und die sind jetzt im Durchschnitt, in M geschnitten L. Die Subnormalteil der Eigenschaft bleibt erhalten, wenn ich in eine Untergruppe gehe. Und die Komponenten behalten auch all ihre eigenen Eigenschaften. Das heißt also, dass E von M und E von L Komponenten enthalten von L geschnitten M. Das sind, also die bestehen aus Subnormalteilen von diesem Durchschnitt. Und die Komponenten behalten ihre Komponenteneigenschaften. Das heißt, jede Komponente von M ist auch eine von M geschnitten L und jede von L auch. Schreiben wir das gleich einfach mal ein. Jede Komponente von M bzw. L ist auch eine von M geschnitten L. Und E von M geschnitten L schnappt das jetzt alles auf und verschiedene Komponenten zentralisieren sich gegenseitig. Und ich behaupte, dass das dazu führt, dass dann in Wirklichkeit die Komponenten von M und L schon übereinstimmen müssen. Denn wenn wir jetzt eine hernehmen, bei der das nicht so ist, ja, den Widerspruch, den erkennen wir. Also, angenommen, angenommen, es sei E eine Komponente von M, die aber keine von L ist. Und genauso kann man es andersrum argumentieren. Na, was sehe ich dann in diesem Durchschnitt? Jede Komponente von L ist hier eine Komponente und dieses E auch. Und wenn die ja verschieden sind, dann muss E jetzt alle Komponenten, die von L herkommen, zentralisieren. Denn verschiedene Komponenten zentralisieren sich. Also folgt jetzt, dass E alle Komponenten von L zentralisiert. Über die Fitting-Gruppe von L sagen, da, F Stern von L liegt ja in M. Das heißt, das normalisiert E von M. Und dann können wir gleich wieder was aussagen über so einen Kommutator. E, F von L. Was wissen wir denn jetzt darüber? Da wollen wir wieder bla 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 und drei Untergruppen nennen, wollen wir wieder sehen, dass das 1 ist. Den Trick haben wir schon gesehen. Ich zeige einfach wieder, dass das im Zentrum von irgendwas liegt. Oh, wie mache ich das? E liegt in M und in L, das heißt, das normalisiert F von L. Wir landen auf jeden Fall in F von L und wir landen auch in E von M, denn F von L liegt in F Stern von L, liegt in M, normalisiert also E von M. Und jetzt haben wir das Argument, was wir schon immer hatten. Da das alles im Durchschnitt liegt von L und M, ist das jetzt sogar ein Normalteiler von E von M und es ist ein nilpotenter Normalteiler, liegt also im Zentrum. Ich schreibe mal bla bla, weil wir das schon so oft hatten. Das liegt im Zentrum von E von M und mit den drei Untergruppen Länder kommutieren wir. Drei E L, da folgt E von jetzt kommutiert E mit E von L und mit F Stern und mit F von L, also mit F Stern von L, und es liegt in L, dann liegt es also im Zentrum von F von L, und das geht ja einfach mal nicht, denn E ist eine Komponente, E ist ja bestimmt nicht arbisch. Widerspruch, E liegt nicht im Zentrum von L. Der Widerspruch kommt daher, dass E eine Komponente von L ist, aber keine von L. Und genauso kann man andersrum argumentieren. Das heißt, die Komponenten von M und von L stimmen überein.
Falls es welche gibt, ich habe nicht gesagt, dass es welche gibt, aber wenn, dann sind das die gleichen. Heißt also, falls es Komponenten gibt, dann sind, dann sind M und L sofort gleich.
Falls also E von M ungleich 1 ist, dann folgt auf diese Art und Weise E von M gleich E von L und daher M gleich L. Hier benutze ich wieder, dass das maximale Untergruppen sind und dass G einfach nicht arisch ist und dass deswegen maximale Untergruppen übereinstimmen mit dem Normalisator in G von all ihren nicht-trivialen Normalteilern. Damit wäre dann das, was da im Satz steht, gezeigt in diesem Fall. Wir sind im Fall F Stern von N ist keine P-Gruppe und wir haben den Spezialfall betrachtet, es gibt Komponenten.
Jetzt machen wir, F Stern ist immer noch keine P-Gruppe, aber es gibt keine Komponenten, das heißt, wir können diese Tricks nicht machen.
Falls E von M 1 ist, so, das ist jetzt eine Fallunterscheidung in der Fallunterscheidung.
Falls E von M gleich 1 ist, dann
naja, dann habe ich wieder mehrere Primzahlen, denn F Stern von M ist ja keine P-Gruppe. Das heißt, Pi enthält jetzt mindestens zwei verschiedene Primzahlen. Das ist super. Diese Tricks haben wir nämlich vorhin schon gesehen, wie das geht. Und ich möchte zeigen, dass f von L nicht 1 ist. Das heißt, ich finde da irgendwas, auf dem ich interessant operieren kann. Tatsächlich ist jetzt das Ziel, ich schreibe jetzt mal hin, weil manche das nicht mitkriegen, wo wir hinwollen. Ziel, f Stern von L ist nicht nur E von L und es ist auch keine P-Gruppe, sondern es gibt einen Fitting-Anteil und sozusagen mehrere Dinge, auf denen man operieren kann. Ziel, F Stern von L ist weder E von L noch eine P-Gruppe. Das heißt, F Stern von L ist interessant genug, damit wir da mitarbeiten können. Das ist das Ziel. Und wie immer nehmen wir an, dass das nicht so ist. Das heißt, wir gucken uns die beiden Felder, die wir da ausschließen, an. Angenommen, F Stern von L sei nur ein Produkt von Komponenten. Was ist dann los? Naja, ich glaube, ich möchte es sogar noch spezieller machen. Ich glaube, ich möchte sogar sagen, ich probiere es mal so. Ich überlege, ob ich das noch verstärken möchte zu F von L ist 1, denn momentan könnte F von L nicht trivial sein und einfach hier im Zentrum sein. Ich glaube, das stört mich nicht. Ich guck mal. Wir haben noch keine Untergruppe hergenommen, vermöge derer wir die Infektion sehen. Tun wir das doch mal. Sei X. Brauchen, dann werde ich dafür Notation einführen. Sowas wie den Pfeil und dann male ich da X dran und meine dann damit, dass X so eine Untergruppe ist, die das, mit der sich das manifestiert. Momentan geht es noch so. So eine Untergruppe gibt es, weil M, L infiziert. Und ich betrachte den Normalisator von X in F von M, was dasselbe ist wie der Normalisator in F Stern von M. hier in diesem Fall sind, wo E von M gleich 1 ist. Und wir betrachten N. Ich behaupte, dass da jetzt Quatsch rauskommt. Und zwar gucken wir uns den Kommutator an von E von L mit N. E von L ist jetzt ja die komplette verallgemeinerte Fittinggruppe nach Annahme. Wo liegt das? Okay, der übliche Spaß. Wo liegt das ganze Zeug? N normalisiert X, liegt also in L, normalisiert also E von L. Deshalb sind wir in E von L. E von L liegt wegen der gegenseitigen Infektion in M, normalisiert also F Stern von M. Deswegen sind wir auch in F Stern von M. Reicht mir das schon? Ja, warum eigentlich nicht? Und F Stern von M ist das gleiche wie F von M. Also sind wir hier auch in F von M und mit dem Argument von ständig ist es ein Normalfall davon und das ist ein Produkt von Komponenten, das ist nilpotent, also sind wir im Zentrum. Also kommutieren E von L und M. Das ist wieder bla bla, so wie vorher. Zentrum von E von L. Also folgt mit dem Teil-Untergruppen-Lemma, so wie auch schon immer. E von L und L kommutieren. Das heißt, und jetzt kommt was Besonderes, denn E von L ist ja nicht irgendwas, das ist ja F Stern. Das heißt, M liegt jetzt im Zentralisator von F Stern, also liegt in F Stern. Und das geht nicht, wenn ich tatsächlich voraussetze, dass F von L 1 ist. Das heißt, ich möchte das hier stärker machen. Ich möchte das stärker machen, ich möchte sagen, angenommen F von L gleich 1 und daraus folgt dann F Stern von L ist E von L. Aber die stärkere Aussage macht, dass ich da hinten sofort fertig bin und nicht noch weiter überlegen muss. Dann ist das Zentrum davon ja auch 1. Das heißt, hier in diesem Fall sind wir fertig. Widerspruch, dieser Normalisator ist bestimmt nicht 1. Denn da liegt ja unter anderem das ganze X drin. Und wenn X 1 wäre, was theoretisch sein darf, dann ist es aber dann sehr stark von M, das ist auch nicht 1. Also wie man es dreht, N ist garantiert nicht 1. Und deswegen haben wir einen Widerspruch zu der Annahme, dass F von L 1 ist. Das heißt, es ist nicht 1. Und wir finden da zumindest schon mal irgendwas Interessantes, primzahlmäßiges. Dann machen wir als nächstes den Fall, dass F Stern von L eine P-Gruppe ist. Angenommen, F Stern von L sei eine P-Gruppe. Das wollen wir auch nicht haben. Was wäre denn dann los? Was haben wir denn? E von L ist 1. Hier gibt es noch Primzahlen. Super. Von irgendwoher brauchen wir eine Primzahl. So, jetzt haben wir P. Und in der Stern von L ist auch sonst nichts los. Aber hier, da finden wir noch eine zweite Primzahl. Die schnappen wir uns. Und die heißt natürlich Q. Sei Q aus Pi. Und P. Und dann versuchen wir da irgendwas Cleveres zu machen, so wie sonst auch immer. Das Zentrum von... Oh ja, da sind wir sofort fertig. Das ist ja ganz schön. Also, wo liegt denn das Zentrum von... Ich weiß nicht, was ich da jetzt hinschreibe. Wo liegt das Zentrum von O, Q von M? Na, nach unserem üblichen Kram mit Infektionen, wir haben ja M in U und L, liegt dieses Zentrum in L. Mit Lemma 617e. Wir haben ja auch noch eine Infektion in die andere Richtung. Das heißt, boah, jetzt muss ich das Lemma nicht benutzen. FP', die Primzahlmenge, die zu F von L gehört, ist jetzt ja die, die nur aus P besteht. Das heißt, wenn ich Lemma 617b umgekehrt anwende, bekomme ich fp' von m geschrieben l ist 1. Und das passt jetzt eigentlich zusammen. H ist fertig. Dazu schreibe ich jetzt aber noch was hier dazu. Da wir Infektion haben von L nach M und da wir hier nur eine Primzahl sehen, ist mit Lemma 617b angewandt auf diese Infektion von L nach M schon fp' von L geschnitten M gleich 1. Aber gleichzeitig liegt. Hier ist es noch nicht ganz. Weil ich es falsch hingeschrieben habe. F' von M geschnitten mit L. So. Also, wenn die Infektion von L nach M geht, dann ist M die Gruppe, wo man das aus der Fitting-Gruppe betrachtet, und L ist ja. So muss es sein. Wo war ich? F' von M. Alle Primzahlen, die nicht P sind, sehen wir hier. Das heißt, wir sehen da Q. Das Zentrum von Q von M ist also hier drin. Und gleichzeitig ist es auch ein L, das steht hier. Aber es ist auch 1 und das ist ein Widerspruch. So, zusammen mit dieser Info ist das ein Widerspruch. Hui, das war eigentlich einfach, aber ich habe mich kurz selbst verrückt. Der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass das eine P-Gruppe ist. Denn nur wenn das eine P-Gruppe ist, ist das hier auch immer so groß. Dann sehen wir da alle anderen Primzahlen. Das funktioniert nicht. Huh. Das heißt, dass wir das Zwischenziel erreicht haben. F' von L ist weder E von L noch das ist eine P-Gruppe. Bla bla bla. Dann können wir doch jetzt 617a benutzen. Auch wieder für diese Infektion. Und wenn ich das richtig rumlese, dann sehe ich F, die andere Primzahlmenge, also die von L, von M liegt in L. Mein Gut. Wie schreibe ich das hin? Ist Sigma die Primzahlmenge von F von L, so liefert jetzt mit den Zwischenzielen, so liefert jetzt Lemma 617a insgesamt F von M in L liegen muss. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch andere Primzahlen finden. Ich glaube, dass in Wirklichkeit L und M in ihrer Fitting-Gruppe die gleichen Primzahlen haben. Sigma und Pi sind eigentlich das gleiche. Und das folgt, indem man diese Argumente wiederholt, und einfach immer gegeneinander ausspielt, dass man Infektionen in beide Richtungen hat. Das heißt, man kann dieses Lemma 617, Teil A und Teil B, immer in beide Richtungen benutzen. Und dann passiert entweder sowas, hier, dass da auf einmal so eine Primzahl reinläuft, die ja nicht reinlaufen darf, oder die beiden Primzahlmengen sind in Wirklichkeit gleich. Und das geht, weil wir nicht diesen Fall haben, wo F' nur eine Primzahl sieht. Dann könnte man so nicht argumentieren. Da schreibe ich jetzt nichts weiter, es ist einfach immer dieses Lemma Teil A, Teil B in alle Richtungen. Irgendwo muss ich ja auch was abkürzen, da kommt man gar nicht weiter. Okay, jetzt sind diese beiden Primzahlmengen gleich. Jetzt möchte ich den Fall abschließen. Wir sind ja, wir haben gesagt, wenn E von M ungleich 1 ist, sind wir fertig. Wir sind immer noch in dem Fall E von M ist gleich 1. Wir haben dieses Zwischenziel erreicht und wir haben gesehen, dass die beiden Primzahlmengen für die Fitting-Gruppen gleich sind. Das ist die Info, die wir jetzt haben. Ein Kasten zur Orientierung, weil sonst werden wir das nicht mehr wissen, die Situation ist also E von L gleich 1, Pi, was eigentlich Pi von L von M ist, ist aber auch das gleiche wie Pi von L. Und dann haben wir noch das. Hier liegen mindestens zwei Primzahlen drin, das impliziert dann schon was.
So, dann haben wir das jetzt fast geschafft. Dieser erste Fall, wo F Stern von M keine P-Gruppe ist, in dem wir immer noch sind, der ist jetzt fast erledigt. Ich gucke mal, ob das da oben hinpasst, dann sehen wir nämlich noch, in welchem Fall wir sind. Vielleicht kriege ich das hin. Es ist nochmal so teilerfremde Operationen. Im Prinzip wie vorher, wir kennen die Tricks alle schon. Wir brauchen nur ein paar Bezeichnungen. Sein PM, P von M und PL, P von L. Und wir gucken, wie da jetzt alles Mögliche aufeinander operiert. Dazu schreibe ich wieder mal ein paar Kommutatoren hin. Oder sonst auch immer. Wir betrachten Pm kommutiert mit Fp' von L. Wo ist das alles? Naja, F von M liegt. Ah nee, nicht alles. Aber ach so, da die beiden Primzahlenmengen gleich sind, haben wir doch, dass die Fittinggruppen jeweils in der anderen Gruppe liegen. F von M mit dem L, schreibe ich mir hinzu. F von M mit dem L. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, Pm liegt in L und normalisiert deswegen Fp' von L. Eigentlich muss man sich irgendwann so ein Bild malen. Ich verzichte jetzt drauf, sondern schreibe nur so. Aber auf meinen Skizzenblättern für diese Beweise waren dann teilweise so Bilder, wo ich mir hingemalt habe, nach und nach, welche Untergruppen ich alle in den Schnitt reinbasteln konnte, weil man da sonst den Überblick verliert. Da S von L auch in M liegt, normalisiert das OP von M, also ist das auch in PM und jetzt sehen wir P-Gruppe, P-Gruppe, das ist natürlich 1. Genauso andersrum, da nehme ich jetzt also PL und Fp' von M und mit dem gleichen Abstand zentralisieren die sich auch. Das heißt, dass die Teile von der Fitting-Gruppe jeweils zu verschiedenen Primzahlen, also einmal P und einmal der Rest, dass die sich zentralisieren. Die Frage ist jetzt noch, was mit dem Rest ist. Ich möchte darauf hinaus, wirklich explizit zu sehen, warum M und L gleich sind, indem ich zeige, dass sie Normalteiler haben, die gleich sind. So ein Normalteiler, der normal ist in dem einen, in dem anderen, dann müssen die beiden Gruppen gleich sein. Mit dem Argument, das wir jetzt auch schon 10-mal hatten. Da ist aber noch ein bisschen was leidenswendig. Was ist mit... Okay, eine Kommutatorrechnung mache ich noch und dann kürze ich das ab, weil ich glaube, dass da nichts Neues mehr passiert, wo man Fehler hat. Was ist mit dem P... Anteil. Weiter ist der Kommutator von Pm mit dem Zentralisator in L von Pl. Und hier sehen wir ja zum Beispiel das Zentrum von Pl. Ja, wo liegt das? Pm zentralisiert Fp' von L und liegt in L. Liegt also im Zentralisator in L von dieser Gruppe. Das ist der erste Teil. Okay. Das, darauf musste ich gerade auch erstmal wieder kommen, dass ich mir das so überlegt hatte. Und dann behaupte ich, liegen wir in diesem rechten Teil auch drin. Warum? Na, weil Pm in L liegt. Warum liegt es da eigentlich? Ja, weil es Fp' von L zentralisiert und
normalisiert. Und der Normalisator davon ist L. Also liegt PM in L. Ach, das wussten wir vorher auch schon. Ja, da. PM liegt in L. Gut, wir wissen das aus tausend Gründen. PM liegt in L und normalisiert deswegen den Zentralisator von jedem Normalteiler. Und deswegen liegen wir hier drin mit Zentralisator. Jetzt haben wir auf einmal die ganze Fitting-Gruppe von L zu fassen. Hier steht der P-Teil, hier steht der P-Anteil. Das heißt, wenn wir beides zentralisieren, zentralisieren wir die ganze Fitting-Gruppe von L. Ist das eigentlich ein Problem? Nö, das dürfen wir zentralisieren. Und da das Ganze... Ich überlege gerade, ob wir wieder so ein Argument machen können, warum wir da im Zentrum landen. Ich weiß nämlich gerade nichts über E von L. Ah, okay, wahrscheinlich. Okay. Ich habe mir einfach separat überlegt, was mit den Komponenten ist. Mit so ähnlichen Rechnungen wie vorher, indem man sich wieder Komponenten anguckt, folgt P von M, ja, da kürze ich jetzt einiges ab, P von M mal P von L ist das gleiche wie OP von PM mal relativ großer Sprung. Also erstmal muss man sich überlegen, dass der Kommutator in Wirklichkeit sogar im Zentrum von F von L landet. Dann muss man sich noch angucken, was passiert, wenn man PM und F von L miteinander multipliziert. Das geht, es ist überhaupt erstmal eine Untergruppe, aber es ist ja nicht klar, wie sich der P-Teil hier mit dem P-Teil von F von L verhält, also was da passiert. Das muss man sich also nochmal separat anschauen. Aber man sieht dann, indem man wieder den Kommutator bildet, damit sieht man, was passiert. Das landet alles immer in der Fitting-Gruppe von L. Und dann sieht man auf einmal, oh, in Wirklichkeit ist das insgesamt eine nilpotente Gruppe und das hier ist genau das OP. Das sind einfach noch so ein paar Kommutatorrechnen. Und dann kommt noch eine Kommutatorrechnen, noch eine Kommutatorrechnen, noch mehr Kommutatoren. Da passiert nichts Neues mehr an Ideen, deswegen lasse ich das weg. Dann sehen wir am Ende. P, ich erkläre gleich, was das ist, von diesem Zentralisator, wir sind immer noch bei diesen Untergruppen PL und PM, ist das gleiche wie O oben P von Zentralisator L von P. Gut, was bedeutet dieses O oben P? Das heißt, dass wir von dieser Gruppe, die wir hier sehen, den kleinsten Normalteiler nehmen, derart, dass die Faktorgruppe eine P-Gruppe ist. O unten P war größter P-Normalteiler. O oben P ist kleinster Normalteiler mit P-Faktorgruppe. Dazu muss man sich Folgendes überlegen. Wenn ich zwei Normalteiler habe, deren Faktorgruppe eine P-Gruppe ist für die gleiche Primzahl P, dann ist der Durchschnitt auch wieder ein Normalteiler, bei dem die Faktorgruppe eine P-Gruppe ist. Das ist nicht trivial. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen was überlegen. Wir haben das in Gruppentheorie 1 mal angekratzt und haben, glaube ich, sowas gemacht wie: Wenn A und B Normalteiler sind mit nilpotenter Faktorgruppe, dann ist der Durchschnitt auch ein Normalteiler mit nilpotenter Faktorgruppe. Und so in diese Richtung gehen diese Argumente. Deswegen ist dieses O um P überhaupt definiert. Man schneidet nämlich einfach über alle Normalteiler mit P-Faktorgruppe. Und da ist noch ein bisschen was zwischendurch zu rechnen, mit noch mehr Kommutatoren, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass man bei diesem O um P landet. Das heißt, man schaut sich die Gruppe an. Man findet P-Faktorgruppen, versteht irgendwie, ja, was da alles los ist, sieht dann aufgrund von solchen Sachen her, dass das für beide Gruppen das gleiche ist. Und jetzt gucken wir nochmal näher hin. PL ist normal in L, dieser Zentralisator ist also normal in L. O und P ist sogar eine charakteristische Untergruppe, das heißt, das ist normal in L. Und der Normalisator davon ist deswegen L. Genauso hier, der Normalisator davon ist M. Wenn die jetzt gleich sind, dann müssen die Normalisatoren entgegen gleich sein. Also folgt jetzt L gleich M.
verhältnismäßig kompliziert für diesen Teil der Bender-Methode. Sage ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung mit solchen Argumenten. Ich finde, dass hier, wie viele Kommentatoren man sich angucken muss und wie lange man argumentieren muss, um dann auf so eine komische Gruppe zu kommen, dass das verhältnismäßig umständlich ist. Das habe ich in anderen Beispielen schon einfacher gesehen. Das war der Fall.
Epstein von N ist keine P-Gruppe. Und wir haben in vielen Fällen ganz explizit gesehen, warum M und L gleich sind. Immer wieder, weil die Normalisatoren von der gleichen Untergruppe sind, in G. Jetzt können wir also noch den zweiten Fall betrachten, und das ist der, wo Glaubermanns Satz kommt. Ja, die Zeit nehme ich mir jetzt einfach noch. Das ist der Fall, Epstein von N ist eine P-Gruppe. Und da ich Glaubermanns Satz einfach nutze und da nicht so viel drumherum erkläre, brauchen wir da auch nicht mehr.
Entweder ich versuche es selbst zu füllen, diese Lücke, oder ich frage nach oder gucke die Originalarbeit, um zu sehen, was der Autor da an der Stelle macht.
Da bitte nicht schüchtern sein, sondern ruhig nachfragen.
F-Stern von L ist eine P-Gruppe.
Falls F-Stern von L keine ist, dann müssen wir in der Behauptung des Satzes in dem Fall sein, wo wir Infektionen in beide Richtungen haben. Dann kann man die ganze Argumentation einfach umdrehen. Fliegt auch wieder raus, dass M gleich N ist.
Das heißt, dass dieser Fall nur dann interessant ist, wenn F-Stern von L auch eine P-Gruppe ist und wir also wirklich mal in der Situation landen, die ich im Satz zuerst hingeschrieben habe.
Wir nehmen uns wieder Untergruppen her. P ist jetzt eine Pseudo-Untergruppe von M und Q ist eine Pseudo-Untergruppe von L. Wir gucken uns die Zweistruktur an.
G hat die Eder-2-Sydow-Untergruppen. Untergruppen oder Faktorgruppen von G haben zyklische oder die Eder-2-Sydow-Untergruppen, das haben wir schon geklärt. Da kommt nie eine Quaternionengruppe vor. Das passt einfach nicht zur Struktur. Insbesondere kann es in G keine Untergruppe oder Faktorgruppe geben, die aussieht wie SL2P, für unsere Primzahl P. Denn SL2P hat als Sydow-Untergruppe eine Quaternionengruppe. Ha, das ist jetzt die Voraussetzung oder eine der Voraussetzungen, die man braucht, um Glaubermanns Z-Dot-Satz an.
Die Arbeit heißt so ähnlich wie A Characteristic Subgroup of P-Stable Groups oder so ähnlich. Kann ich raussuchen. Wichtig ist die Info von wann das ist. 1968, Canadian Journal of Mathematics, George Glaubermann, der lebt noch, das ist der Autor. Sein berühmter.
Das kann ich bestätigen.
War er in Cambridge? Oh, wie cool, hast du ihn ja auch getroffen. Ist ja toll. Ja, der Glaubermannsche ZJ-Satz ist einer der Helden in der lokalen Gruppentheorie. Den sollte man kennen. Und wir haben eine Version davon bewiesen in Gruppentheorie 1. Was Glaubermann macht, ist noch allgemeiner. Und tatsächlich hat das inspiriert, dass auch noch andere Leute sich Konstruktionen überlegt haben, so oder so ähnlich für charakteristische Untergruppen, die man so ähnlich benutzen kann, wie dieses ZJ, was wir uns jetzt gleich angucken.
ZJ ist das Zentrum der Thomson-Untergruppe. Kurz zur Erinnerung, die Thomson-Untergruppe einer P-Gruppe ist die Untergruppe, die erzeugt wird von allen bezüglich der Größe möglichst großen elementarabelischen Untergruppen. Und da das Zentrum davon, das nennen wir jetzt immer ZJ. Und ZJ-Sätze sind Sätze, die einem sagen, unter was für Umständen ZJ charakteristisch ist.
Also es ist immer charakteristisch ein P, aber es gibt Fälle, in denen das dann, in denen man eine Stärkeeigenschaft hat, nämlich dass es sogar normal ist in der großen Gruppe. Das wäre also hier die Aussage, ZJ von P ist normal in M. Das ist was sehr Starkes. Was kriegen wir jetzt?
Und dafür braucht man halt so Sachen wie F-Stern ist eine P-Gruppe und man braucht, dass man keine SL2P da irgendwo rumlaufen hat. Und beides haben wir. Mit Glasermanns Zellionsatz ist, was habe ich da jetzt? Z.P normal M und dann ist wieder automatisch M der Normalisator davon. Und Z.U ist normal L, dann ist L Normalisator davon. Das heißt, ich kann zeigen, dass M gleich L ist, indem ich irgendwie zeige, dass diese Normalisatoren übereinstimmen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie diese Z.J in Zusammenhang bringen. Und das mache ich unter anderem mit dem Satz von Bülow. Z.J ist charakteristisch. Der Normalisator von P liegt im Normalisator von Z.J, liegt also jetzt in M. Oh, was heißt das denn? Naja, wenn eine Untergruppe, in dem Fall M, den Normalisator enthält von einer ihrer Sydow-Untergruppen, dann sind die Sydow-Untergruppen auf einmal nicht nur in der Untergruppe Sydow, sondern in der ganzen großen Gruppe. Das haben wir auch in Gruppentheorie 1 bewiesen. Dann haben wir jetzt also, der Normalisator von P liegt im Normalisator von Z.J. Von P, charakteristische Untergruppe, liegt in M oder gleich M. Also ist P in Wirklichkeit eine P-Sydow-Untergruppe von ganz E. Und genauso mache ich das mit Q. Der Normalisator von Q normalisiert Z.J, liegt also in L. Genauso ist Q eine P-Sydow-Untergruppe von L. Und jetzt kommt der Satz von Sydow und sagt, hey, ups, Sydow ist G. Dann kommt der Satz von Sydow und sagt, hey, die sind konjugiert. Sei also G aus G so, dass, warum möchte ich das machen? P gleich Q geht. Der Normalisator von Z.J von P ist M. Der Normalisator davon, wenn ich das jetzt mit G konjugiert habe, ist dann einerseits L und andererseits aber M hoch G. Das heißt, L ist das gleiche wie M hoch G. Oder andersrum, glaube ich. M ist gleich L hoch G. Muss ich gleich nochmal richtig hinschreiben. Auf einmal sind jetzt also unsere beiden Untergruppen M und L konjugiert. Nee, nicht wieder dran folgt. Das bedeutet, und dieser Spezialfall, dass man Infektion hat zwischen konjugierten Untergruppen, der kommt nochmal, weil er nämlich noch häufiger wichtig sein wird. Hier sehen wir den zum ersten Mal. Okay, ich würde jetzt ja sagen, wenn P gleich Q hoch G ist, dann ist M das gleiche wie L hoch G. Indem ich nämlich einfach diese normale Sachgeschichte einsetze. Na, und außerdem haben wir Infektion von M nach L, das heißt, das Zentrum von OP von M liegt in L. Das Zentrum von OP von M liegt dann in einer Sydow-Untergruppe von L. Das heißt, indem ich notfalls noch ein bisschen konjugiere, kann ich sagen, es liegt in Q. Zentrum von OP von M liegt in L. OPDA liegt also in Q. Und dann nutze ich Infektion und Sydow. Gleichzeitig habe ich aber ja auch diese Konjugation. Das Zentrum von OP von M liegt in P, das heißt, das Zentrum von OP von M hoch G liegt in. Das Zentrum von OP von M liegt in Q. Das Zentrum von OP von M hoch G liegt dann in Q hoch G und das ist P. P enthält jetzt also auf einmal einerseits das Zentrum von OP von M. OP von M liegt in der Sydow-Gruppe, also in P. Und dieses konjugierte Zentrum von OP von M hoch G. Auf einmal liegen die beide in P. Da haben wir jetzt also diese beiden Untergruppen,
hier, die sind in der großen Gruppe konjugiert und sie liegen beide in P. Und da kommt jetzt nochmal etwas von Glaubermann aus der gleichen Arbeit. Das ist so, man nennt das Kontrolle von Fusion, diese Art von Argumentation. Kontrolle von Fusion heißt, man sieht irgendwo eine Konjugation, so wie hier, P gleich Q hoch G, oder diese beiden konjugierten Untergruppen innerhalb von P, man sieht Konjugation. Kontrolle von Fusion heißt dann, man kann ein konjugierendes Element geschickt wählen, sodass das irgendwo drin liegt, sodass es ganz toll ist. In diesem Fall heißt es, man kann G auf eine gewisse Art und Weise faktorisieren, sodass es ganz toll ist. Wieder mit Glaubermann, der gleichen Arbeit. Ich habe hier so drei große Sätze, A, B, C, und ich vergesse immer, welcher Satz welcher ist. Aber es ist ganz eindeutig, wenn man da reinguckt, weiß man immer, welches Resultat ich hier gerade bin. Wieder mit Glaubermann. Existieren ein A aus dem Normalisator von Zentrum von OP von M und ein B aus dem Normalisator von Zentrum von P mit der Eigenschaft, dass ich G schreiben kann als Produkt von diesen beiden. Das kommt alles aus dem Dunstkreis Faktorisierung. Gut, jetzt starten wir da mal ein bisschen drauf. Also, G konjugiert das Zentrum von OP von M irgendwo hin. Und woher kommt jetzt G? Der erste Teil kommt aus dem Normalisator von Zentrum von OP von M. Das ist doch bestimmt M. Das heißt, der erste Teil kommt aus M und macht deswegen mit dem Zentrum von OP von M gar nichts. Was ist mit dem zweiten Teil? Der kommt aus dem Normalisator von ZJ von P. Der ist aber auch M. Das heißt, der zweite Teil macht hier beim Konjugieren auch nichts und in Wirklichkeit hat das G eigentlich gar nichts getan. G normalisiert das Zentrum von OP von M. G kommt in Wirklichkeit, wenn ich mir das hier so angucke, einfach aus M. Und das heißt, G hoch minus 1 kommt auch aus M. Und hier schreibe ich dann einfach m hoch 4 hoch minus 1 gleich L, das heißt m gleich L. Und das war's. Und das ist ein üblicher Trick. So benutzt man diese Resultate gerne. Kontrolle von Fusion. So ein konjugierendes Element liegt irgendwo, bla bla bla. Und am Ende sieht man, es konjugiert in Wirklichkeit gar nichts weg, sondern die Untergruppe bleibt einfach, wie sie ist. Hui, das war harte Arbeit. Und auf einmal hat es eine völlig andere Geschmacksrichtung als vorher. Vorher war das Kommutatoren, bla bla bla, teilerfremde Operation. Da war jetzt nichts mehr da, womit man teilerfremd operieren konnte. Es gab nur die Primzahl P und um die drehte sich alles. Und wenn man sowas sieht, dann ist es eine gute Idee, mal zu gucken, ob nicht irgendwas ZJ-artiges da funktioniert. Einfach damit man wieder Untergruppen bekommt, mit denen man arbeiten kann. Das war Satz 6.18. Der war wichtig. Das war auch gut, dass wir uns da so viel Zeit für genommen haben, denn manche der nächsten Resultate bauen darauf auf und natürlich benutzen wir ihn ganz oft. Da machen wir dann also nächste Woche weiter. Jetzt denke ich, wir schnaufen einfach 2 Minuten durch und dann kriegt Paula das Wort. Ich wische auch noch. Vielen Dank fürs Zuhören.